So, jetzt nochmal in Ruhe. Guten Morgen euch allen. Michael hat bereits gesagt, es geht heute um das Gleichnis vom Sämann. Gottes Wort wird ausgesät. Aber eigentlich ist das hier viel schöner formuliert. Gottes Wort wird ausgesät. Gott hat dich lieb. Andachten. Gibt es eine schönere Botschaft, als dass Gott uns liebt? Davon ist dieses Buch voll, Gottes Liebe zu uns. Ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und darum soll es heute Morgen gehen, dass dieses Wort, dieser Liebesbrief, verbreitet wird. Und ich habe diese Predigt überschrieben: Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel. Die letzten 3 Tage war in Köln mitten im Karneval, und Köln ist ja nun die Hauptstadt des Ganzen, neben Mainz, wo ich in der Woche auch war. In Köln waren 3 Tage Evangelisation. Mitten im Karneval, könnt ihr euch das vorstellen? Am Dom und außenrum. Kann man sich nur schwer vorstellen, oder? Macht denn das Sinn? Das macht sehr, sehr viel Sinn. Denn nicht nur die Narren und Narrerlesen brauchen Gottes Botschaft, Gottes Wort, sondern wir alle. Und warum nicht mitten in den Karneval hinein aussäen? Und bei diesem Text wird mir so deutlich, es sind ja nicht wir mit unserer doch sehr begrenzten Möglichkeit, das merkst du im Karneval am deutlichsten, mit unserer sehr begrenzten Möglichkeit, die da aussäen, sondern hier steht, der Sämann sät aus. Gott sät aus. Gott gibt sein Wort weiter an Menschen. Gott kommt zum Ziel. Durch Reden, das ist mein erster Punkt. Ich lese uns nochmal, ich bin in Markus 4, für die, die eine Bibel dabei haben. Markus 4, die Verse 9 bis 13. Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den 12 allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie sehen, aber nicht erkennen, hören sollen sie hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Ich muss gestehen, ich hätte das am liebsten weggelassen. Ist gar nicht schön, oder? Sie sollen hören, um nicht zu hören, damit sie nicht etwa verstehen und erkennen und Vergebung bekommen. Ganz einfache Bibelworte. Hier in Gleichnissen und gleich noch eine Erklärung Jesu hinterher. Und doch sind sie irgendwie so, zu verschlossen. Das kann nicht, das, was Gott ihnen sagen will, kann nicht in ihr Herz eindringen. Obwohl die Worte doch so klar sind, oder? Dieses Gleichnis vom Sämann ist ja nicht irgendwie kompliziert. Das ist keine hohe Theologie, überhaupt nicht. Ganz normale damalige Alltagswelt. Und irgendwo ist zu das Herz. Liegt es an den Sorgen, die das Herz für Gott völlig verschließen? Vielleicht noch gleich mit Vorwürfen an Gott. Wie kannst du oder warum greifst du nicht ein? Oder ist das Herz einfach so hart geworden, dass es Gott nicht mehr hört. Ich kenne das ganz gut aus meinem Leben, dass Gottes Wort so einfach ist im Vielen und ich verstehe es anscheinend doch nicht so ganz. Manchmal verstehe ich nicht den Sinn. Geht euch vielleicht auch so. Ist nicht alles leicht zu verstehen. Dann kann es an meinen Kenntnissen liegen. Auch wenn ich da ja nun beruflich seit Jahrzehnten tätig bin mit der Bibel. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bleibe doch ein Anfänger. Warum? Weil es um den großen Gott geht. Und manchmal ist es so schwierig, das zu erfassen, was er sagt. Aber manchmal hängt es an was ganz anderem. Da ist das, was da steht, so völlig klar und ich setze es nicht um. Und verstanden habe ich Gottes Wort doch erst dann, wenn ich es tue. Was hilft es mir, wenn ich den Wortlaut weiß? Ich habe keine Ahnung, wie viele Bibelverse ihr auswendig kennt. Manche, vielleicht Hunderte oder mehr. Aber was hilft es, wenn diese Bibelworte nicht tief in meinem Herzen mich ergriffen haben und ich sie umsetze? Was hilft es? Dann ist der Boden wie hart. Ich habe das Wort zwar im Kopf, aber weder im Herzen noch im Leben. Frage: Wie oft soll Gott es mir eigentlich noch sagen, dass er mich über alle Maßen liebt? Bis ich es endlich verstehe. Wie oft soll er mir noch sagen, dass etwas Bestimmtes Sünde ist und ich doch das lassen soll, sonst zerstört es mich? Und wie oft soll mir Gott noch sagen und zeigen, dass ich ihm völlig vertrauen kann, bis ich es endlich glaube? Ich bin sehr froh, dass Gott so viel Geduld mit mir hat. Ihr seid sicherlich auch froh. Mich begleitet seit langer Zeit ein Zitat von Mark Twain. Das ist der mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das ist zumindest die Älteren von uns haben das noch gelesen, nehme ich mal an. Mark Twain hat auch andere Dinge gesagt und geschrieben. Und da ging es mal Folgendes. Nicht das macht mir in der Bibel zu schaffen, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Er meint damit, zum Beispiel, du sollst deinen Feind lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und so manches andere auch. Vielleicht auch so Verse wie, ertragt einander, wie Christus euch angenommen oder ertragen habt. Und. Ich nehme an, ihr habt alle sehr schnell einen Vers parat, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir den Sinn so deutlich verstehen. Aber da haben wir noch zu tun. Für die einen sind diese Gleichnisse gegeben, damit sie nicht verstehen. Für die anderen sind diese Gleichnisse gegeben, dass sie verstehen und dass sie sich zu Gott bekehren und dass sie das leben, was Jesus gefällt. Da heißt es hier in unserem Text in Vers 11, euch, Jesus spricht hier seine Jünger an, euch sind die Geheimnisse des Himmelreiches anvertraut. Welch ein Schatz. Was für ein Schatz hat Gott den Apostel anvertraut? Und die haben es hier reingeschrieben. Und jetzt ist es uns anvertraut. Was für ein Schatz. Weißt du, dass du ganz, ganz reich bist? Ganz, ganz reich. Das adelt uns. Das erhebt uns in den Adelsstand. Frau Graf, Frau Gräfin, oder wie soll ich uns jetzt anreden? Ihr wisst, was ich meine. Gott adelt uns, indem er uns so sehr vertraut, dass er uns diesen Schatz anvertraut hat. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15 zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Muss man eigentlich tief durchschnaufen und staunen, und ich freue mich riesig, dass wir alle in dieses Reden Gottes durch sein Wort hineingenommen sind, indem wir es anderen weitergeben. Ein zweiter Punkt. Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel durch Verbreitung seines Wortes. Gott möchte, dass sein Wort auf der ganzen Erde verbreitet wird. Steht hier ganz einfach in Vers 14. Der Sämann sät das Wort. Damals ging das schön per Hand. Samenkörner ausgeworfen, verteilt. Das ist das Bild hier. Gott verbreitet sein Wort. Ich finde es faszinierend, dass Gott bis heute durch sein Wort, das Menschenherzen trifft, Menschen zu seinen Kindern macht. Das ist toll. Da wird auf unterschiedlichste Art und Weise bis heute Menschen Gottes Wort gesagt. Es geht ins Herz. Sie bekehren sich, sie kehren um zu Gott. Sie erkennen, wer sie sind und wer Gott ist. Und sie folgen ihm nach. Es heißt in 1. Petrus 1, ihr seid neu geboren. Wiedergeburt, ihr seid neu geboren. Nicht nur ihr fühlt euch wie neugeboren. Ihr seid neugeboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Gott wirkt durch sein Wort an Einzelnen. So verbreitet sich das Wort. Es ist aber auch Gottes Auftrag an uns. Gottes Auftrag an uns, dieses Wort Gottes, das Evangelium, sein Liebesbrief, anderen weiterzusagen. Ich lese uns wieder aus dem Markus-Evangelium den Auftrag Jesu. Da sagt Jesus, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Geht hinaus in die ganze Welt. Hier in Bonn. Ist ja auch ganze Welt, ist sogar recht viel, bunte Welt bei uns. Also wir haben in unserem Stadtteil im Bonner Norden, ich meine 100 Nationalitäten, allein in Tannenbusch, da kann man schon von Welt reden. Ich habe gehört, die eine Dame ist auch aus der Landsberger Straße, habe ich vorhin gehört, da wohnen wir auch. Also wir haben es recht international. Da müssen wir nur vor die Haustür gehen. Geht in alle Welt. Und ganz Bonn hat wohl 180 Nationalitäten, wenn es noch stimmt, die Zahl, und nicht schon mit etwas angestiegen ist. Geht in alle Welt. Die letzten 3 Tage nochmal dieses Beispiel in Köln. Ein Evangelisationsseminar mit praktischem Einsatz, um Menschen zu erreichen. Michael Vollner ist 1999 in die Türkei. Das war das Erdbeben damals, das, ich meine, 17.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die Häuser waren zerstört. Und er ging als Aufbauhelfer für die Häuser und hat dann Gemeinde gebaut dort seitdem. Und Gottes Wort kommt zum Ziel. Gemeinde ist entstanden und Menschen kamen und kommen zum Glauben. Gott kommt zum Ziel durch Bibelverbreitung. Es sind jetzt, langsam nähern wir uns, ja, es sind jetzt mehr als um die 2700 Sprachen auf dieser Erde, wo es ganze Bibeln oder Neue Testamente oder Teile der Bibel in der jeweiligen Sprache gibt. Ungefähr 2700 stehen wir. Tendenz immer weiter steigend. Finde ich faszinierend. Noch eine letzte Zahl, aber die kann ich euch nicht nennen, weil ich sie nicht weiß. Wie viele Gläubige gibt es in Iran? Iran ist nicht gerade das Land, wo man sich vorstellt, da gibt es massenweise Christen, oder? Also die Schätzungen liegen zwischen 300.000 und 1,5 Millionen im Iran. Niemand weiß genau. Ich nehme mal die goldene Mitte, eine positive Mitte bei 800.000. Aber ich weiß es wirklich nicht. Es weiß niemand, wie viel es genau ist, außer Gott. Aber vielleicht sind 800.000 realistisch. Die haben so viele Einwohner in etwa wie wir. Was haben wir? 80 Millionen, oder? Ein bisschen drüber. Hunderttausende haben in den letzten Jahrzehnten Jesus gefunden im Iran. Gott kommt zum Ziel, wie? Indem der Same ausgestreut wird. Da könnte ich jetzt, würde ich gerne immer nur weiter an dieser Stelle erzählen. Das ist so faszinierend. Drittens, Gott kommt zum Ziel durch Bearbeiten des Bodens. Gott kommt zum Ziel, indem er den Boden, unser Herz, uns bearbeitet. Ich lese uns Vers 15 bis 19. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Habt ihr gemerkt, das sind drei Arten von Boden, auf denen hier gesät wird, die negative Folge haben, die keine Frucht, keinen Ertrag bringen. Drei Arten von schlechtem Boden. Da ist der Weg, das Wort kann nicht eindringen. Das war offenbar ein festgetretener Weg und dann liegen die Körner drauf. Aber wenn da nicht drüber gepflügt wird, das hat man damals gemacht, und dadurch die Samenkörner in den Boden kommen, dann dringt das nicht ein. Dann kann zwar das Samenkorn, wenn Feuchtigkeit dazukommt, keimen, aber es dringt nicht ein und es gibt keine Wurzeln. Der Weg. Es gibt felsigen Boden. Auch da gibt es dann keine Wurzeln. Das ist so ein Pflänzchen, was zwar schön aufgeht, aber allerhöchstens noch eine Flachwurzler hat. Ich hoffe, ihr habt alle Sabine gut überstanden vor kurzem. Diesen Sturm, diesen, war es ein Orkan, denke ich, hier in Deutschland. Und da sind so viele Bäume umgefallen. Die Wurzel ist dazu da, dass dann, wenn der Sturm kommt, so wie es heißt, wenn man um des Wortes Gottes willen bedrängt oder verfolgt wird, dass man dann nicht umfällt. Und dann sind da die Dornen, da wird es erstickt. Schlechter Boden muss bearbeitet werden. Muss guter Boden draus werden, sonst kann keine Frucht entstehen. Das ist wie ganz normal beim Ackerboden, sofern ihr von Bauernhof seid oder auf dem Dorf gewohnt habt, kennt ihr das, vielleicht kennt ihr es vom Garten. Es muss gepflügt bzw. umgegraben werden. Es muss gedüngt werden, der Boden muss aufgelockert werden, das Unkraut muss weg, Dornengestrüpp sowieso und so weiter und so fort. Macht Arbeit. Guter Boden entsteht nicht von allein. Jetzt rede ich von meinem Herzen. Das wäre schön, wenn Gott einfach unser Herz so macht, dass es ganz automatisch Frucht bringen muss. Und dann kommt der Samen des Wortes Gottes da rein und es blüht. Das wäre doch toll. Da steckt ja eine tiefe Wahrheit drin. Gott wirkt dieses Wachstum. Ja, er wirkt es. Aber wir müssen uns auch um diesen Boden kümmern. Das hat zwei Aspekte, sich um den Boden kümmern. Der eine Aspekt ist, Gott an diesem Boden wirken lassen. Gott arbeitet an diesem Boden. Wie macht er das? Zum Beispiel, Jesus zeigt Sünde auf. Kennst du den Moment, wo Jesus dir zum ersten Mal in den Weg getreten ist und ganz deutlich hingezeigt hat, Thomas, so heiße ich, du bist ein Sünder. Das ist Bearbeiten des Bodens. Und wenn du diesen Moment vielleicht vor Jahrzehnten, vielleicht in jüngerer Zeit gehabt hast, dieser Moment kommt aber immer mal wieder. Und wenn du jahrzehntelang mit Jesus gelebt hast und alle denken, Mensch, das ist doch so ein starker Gläubiger, dann kann es vorkommen, dass Jesus den Finger genau darauf legt, wo du eigentlich niemand hingucken lassen möchtest. Das ist notwendig. Das ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, die notwendend, damit dieser Boden bearbeitet wird. Es ist hart, wenn Jesus uns von Sünde überführt und es ist so heilsam. Gott arbeitet an diesem Boden. Es braucht für uns Vergebung und Reinigung. Nicht nur Vergebung, auch Reinigung. Es geht so leicht verloren, wie Gott eigentlich Sünde sieht. Wie Gott Sünde sieht. Er erträgt die nicht. Das ist für ihn so übel. Und deshalb will er unseren Boden, Boden unseres Herzens, bearbeiten. Hier im Text ist viel von dem die Rede, was stört, was die Frucht verhindert. Gott will Störendes wegnehmen. Da wird in wo stehen die Sorgen? Jetzt finde ich die Sorgen nicht. Da, Vers 19. Da ist von den Sorgen der Welt die Rede. Auch das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass einem die Sorgen so umtreiben. Und viele Sorgen sind ja wirklich berechtigt. Wir machen es ja nicht nur um irgendwelche Kleinigkeiten Sorgen, sondern vieles ist schwer. Und man sorgt sich und sorgt, man wird aber irgendwie gegenüber Gott unempfänglich. Michael hat eingangs aus, hast du gelesen, 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ist wunderbar, wenn einem Jesus diese Sorgen abnimmt, ich sie ihm bringen kann und dann dort lassen kann. Und dann werde ich wieder empfänglich für ihn. Jesus kann Tränen trocknen. Auch das ist eine Art, meinen Herzensboden zu bearbeiten. Es gibt Zeiten, da brauchen wir so viel Trost, weil Schweres ist. Tränen trocknen und dafür Freude schenken. Zum Beispiel kann Jesus auch die störende Angst wegnehmen. Auch das ist so faszinierend. Wenn ich mit meiner Angst, meiner Lebensangst zu ihm kommen kann und bei ihm tiefe Geborgenheit erlebe. weil er alles kann. Er ist mit uns in Sorgen, Verfolgung, Druck, Leid und so weiter. Und Gott bearbeitet auch unseren Boden, indem er uns Wurzeln gibt, indem er unserem Glauben Wurzeln gibt. Durch das Leben mit Jesus, indem man ihn immer mehr kennenlernt, indem man mit ihm durch gute und durch weniger leichte Zeiten geht, indem man merkt, wie vertrauenswürdig er ist, da werden diese Wurzeln immer tiefer. Das ist die eine Sache. Gott arbeitet an diesem Boden am Herzen. Die andere Seite, wir haben den Auftrag, dran zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, lebe ich wirklich in der Nachfolge Jesu? Tag für Tag. Oder was behindert oder vielleicht sogar verhindert wirkliche Nachfolge? Ich nehme hier mal vier Dinge raus aus dem Text und füge noch eins dazu, drei und aus dem Text. Wie gehe ich mit Sorgen um? Bleib mal bei diesem Thema. Wie gehe ich mit Sorgen um? Bringe ich sie Jesus oder trage ich sie selber, versuche ich sie selber zu tragen? Das ist ein großer Unterschied. Ob ich ständig in meinem Sorgen bleibe und dann das geschieht, kreisen. Wenn das wenigstens eine Spirale wäre nach oben und mal bei ihm ankommt. Aber also ich erlebe es so, dass es leider ein Zirkelschluss ist. Und ich komme da nicht raus. Schaffe ich es wirklich, ihn im Auge zu behalten, nicht aus dem Blick zu verlieren und den Blick wenden zu können von meinen Sorgen? Oder ähnlich mit meinem Ärger. Habt ihr euch heute schon so richtig geärgert? Also ich war heute noch nicht. Man kann sich über alles Mögliche ärgern. Jemand hat gesagt, du kannst dich den ganzen Tag ärgern, bist aber nicht dazu verpflichtet. Du kannst dich den ganzen Tag ärgern, du bist aber nicht dazu verpflichtet. Meine Frau kann euch das bestätigen, ich könnte mich den ganzen Tag aufregen. Aber ich bin nicht dazu verpflichtet. Der Reichtum, der Materialismus als Hindernis, es wird hier auch als betrügerisch bezeichnet. Was sind deine Lebensziele? Für was arbeitest du? Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Vergnügen? Ganz wichtige Frage, um für Gott empfänglich werden. Was mich auch sehr nachdenklich stimmt, letztes Stichwort, das ist die Hartherzigkeit. Hartherzigkeit. Ich kenne eure Herzen nicht. Manchmal denke ich, ich kenne mein eigenes Herz nicht. Das ist so schwierig. Ich kann euch nicht ins Herz schauen. Nur Gott kennt unsere Herzen. Und auch manchmal fragt ich mich, wie ist eigentlich mein Herz? Ist es wirklich weich für Gott? Empfänglich für Gott? Und ist es empfänglich für den Nächsten? Ich habe vorhin als Beispiel so kurz genannt, du sollst deinen Feind lieben. Ich möchte euch da abschließend für diesen Punkt eine kurze Geschichte erzählen. Ich lese gerade einige Bücher nach und nach von Corrie ten Boom. Und Corrie ten Boom und ihre Familie haben Juden und andere Flüchtlinge zur Zeit des Dritten Reichs in Holland versteckt, kamen dann ins erst Gefängnis und dann KZ. Und dann wurde derjenige eingeliefert, auch verhaftet, der sie verraten hat. Der saß glücklicherweise nicht in der gleichen Zelle, aber im gleichen Gefängnis oder Lager. Und in Corrie ten Boom hat es furchtbar gearbeitet, schreibt sie. Rachegedanken, Hass, was kommt da alles auf? Derjenige, der dich hier reingebracht hat. Und ihre Schwester Betsy, sie waren erst getrennt, dann später zusammen. Sie hat dann Betsy, sie waren dann, in der Phase waren sie tagsüber getrennt, weil Corrie gearbeitet hat und Betsy blieb im Lager. Und den ganzen Arbeitstag über hat sie in Corrie immer gearbeitet. Kann man gut verstehen. Und sie hat dann abends mal Betsy gefragt, wie denn das bei ihr ist. Wie sie das empfindet mit diesem Mann, der sie da verraten hat. Und Betsy hat sinngemäß gesagt, ich muss viel für ihn beten, denn es geht ihm schlecht. Versteht ihr? Die Betsy hat tief empfunden, wie dunkel es in diesem Menschen sein muss. Und wenn gar noch die Schuld ihm bewusst werden würde, das wissen wir nicht, ob die bewusst wurde. Wie geht es diesem Menschen, der sie verraten hat? Empfänglich für Gott bleiben und empfänglich für den Mitmenschen. Ich komme zum Schluss und Gott kommt zum Ziel, indem er Frucht wachsen lässt. Das ist mein Lieblingsvers hier. Vers 20. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Tja, was will ich? Gibt so schöne Art von Frucht. Frucht des Geistes heißt es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Brauche ich die Frage nicht stellen, ob ich das will. Reicht dir einfach diese ganze Kette? Hier ist ein Oder soll es gleich 100-fach sein? Wem genügt 100? Wer möchte 100-fach? Sind zögerliche Hände, aber ist doch schade. Jesus spricht von 100-fach. Das Minimum, das er hier angibt, ist, wir sind im Bild, 30-fach. Deshalb habe ich gefragt, wer möchte denn einfach? Gott stellt hier Großes uns vor Augen. Das, was er wirken möchte. Wirkliche Lebensveränderung. Und ich bin gespannt, was er vorhat. Ich lese uns zum Abschluss aus Johannes 15. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune, wie dass du zum Ziel kommst, im Großen wie im Kleinen. Du möchtest, dass dein Wort weitergegeben wird, ein Liebesbrief an uns Menschen, ein Brief, der Leben verändert, nicht nur Herzen, sondern auch Tun, ein Brief, der alles auf den Kopf stellt, positiv. Und ich danke dir, dass du auch mit uns Einzelnen zum Ziel kommst, dass du uns zu deinen Kindern machst, dass du uns veränderst, dass du uns immer wieder aufrichtest und tröstest, dass du mit uns durchs Leben gehst. Und ich danke dir für diese Verheißungen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und möchte dich bitten, dass du das wirkst. Ich möchte dich bitten für jeden von uns, dass du uns zeigst, was diese Frucht verhindert oder behindert. Und dass wir in unserem Leben aufräumen und dass wirklich Frucht entsteht. Amen.